Guten Morgen. Zwei Männer wollten mal einen Ausflug machen in einem Heißluftballon. Sie hatten sich diesen Heißluftballon gemietet und sehr früh morgens stiegen sie in die Lüfte, um eben diesen Tag oben in der Luft zu verbringen. Und plötzlich gerieten sie in eine Wolkenbank. Und es dauerte eine Weile, bis sie aus dieser Bank wieder rauskamen. Sie guckten nach unten und sie sagten, komisch, die Gegend kenne ich gar nicht. Und der andere sagt, ja, kenne ich auch nicht. Und sie fingen an, so zu rätseln und zu raten, wo sind wir überhaupt? Plötzlich sahen sie da unten einen Mann vorbeilaufen. Dann schrien sie runter, lieber Mann, können Sie uns sagen, wo wir hier sind? Und der Mann guckte nach oben und sagte, Sie sind in einem Luftballon. Sagte einer dieser Männer zum anderen, sagt er, ich glaube, das muss ein Fahrer sein. Ja, sagt er, wie kommst du denn drauf? Sagt er, erstens hat er eine laute Stimme, zweitens sagt er die Wahrheit und drittens, es hilft uns auch nicht weiter. Ich hoffe, ich gehöre nicht zu diesen Predigern, die reden und am Ende sagt man dann, und jetzt? Einer meiner Söhne ist immer sehr kritisch. Ich war vor kurzem, habe ich gebeten, in unserer Gemeinde in Horb, da fuhr man nach Hause und sagte, Papa, das war gut. Aber was hat das mit mir zu tun? Da dachte ich, okay, werde ich mir merken. Ganz kurz ein paar Sätze zu mir. Ich heiße Jakob Wiebe, bin 61 Jahre alt, seit 36 Jahren verheiratet, habe 7 Kinder, 4 Söhne, 3 Töchter, seit 3 Jahren eine Schwiegertochter, seit 2 Jahren bin ich Opa. Und wenn ich gewusst hätte, wie gut es ist, Opa zu sein, hätte ich die Kinderphase übersprungen. Wir genießen es jeden Dienstag, unsere einzigste Enkelin bei uns zu haben. Wohnen in Heiderbach bei Nagold, gehören zur FEG. Horb, der David, war ja jahrelang oder ja eine Zeit lang unser Mitglied. War viele Jahre mit der KIB unterwegs, in Osteuropa. Viele Jahre davon war ich in Wien stationiert, noch zur Zeit des Eisernen Vorhangs oder zur Zeit des Umbruchs. Dann sind wir nach Bulgarien umgezogen. Einer unserer Söhne ist dort geboren. Da war ich 10 Jahre Leiter für Bulgarien, habe dort die Arbeit aufgebaut von der KIB. KIB stand früher für Kinder-Evangelisationsbewegung. Jetzt heißt das Kinderdenkende Bibel. Unser Auftrag war es, den Kindern, den Jugendlichen die Botschaft Jesu weiterzugeben in einer zeitgemäßen und trotzdem bibeltreuen Weise, damit Kinder wirklich Gott lieben lernen, das Wort Gottes lieben lernen und dass es trotzdem nicht verstaubt ist, sondern lebendig und frisch und so weiter. Danach war ich 10 Jahre Leiter für Russland. Ich bin in Russland geboren, aufgewachsen, habe 15 Jahre dort gelebt, meine Kinder dort verbracht in Kirgisistan. Und dann war ich 10 Jahre Leiter für Russland und danach fast 17 Jahre Leiter für die gesamte Sowjetunion, also ehemalige Sowjetunion, 11 Länder, die ich betreuen durfte, mit zum Schluss 180 Mitarbeitern in diesen 11 Ländern. Und meine Arbeit hörte, ungeplant natürlich, aber hörte genau am 24. Februar letztes Jahres auf. 2 Tage vorher hatten wir eine Konferenz, wo ich dann meinen Dienst an meinen Nachfolger übergab in einer Konferenz noch in Kiew selber. Und 2 Tage später saßen wir morgens früh um 4 Uhr im Flughafen, wollten nach Hause fliegen, als dann die russischen Bomber kamen und wir dann mit sehr viel Abenteuer dann zu Fuß mit dem Zug und so weiter es irgendwann nach 2,5 Tagen nach Polen schafften und dann nach Hause. Zurzeit bin ich Leiter vom Männergebetsbund. Das ist eine kleine Organisation. Wir haben nur einen Mitarbeiter und eine Sekretärin und eine Putzfrau. Das bin ich in allem. Arbeite von zu Hause aus. Wir betreuen Missionare, die von Deutschland aus ausgesandt wurden. Zurzeit haben wir 83 Missionarseinheiten, sage ich mal so, Missionars-Ehepaare oder erledige Missionare, Männer, die von Deutschland aus ausgesandt wurden in die weite Welt, in verschiedenste Dienste. Die kommen zurzeit aus ungefähr 25 Missionswerken. Gestern war ich bei der Kontaktmission, und da kommen einige davon, DMG, Liebenszellen-Mission, OM und so weiter, Wycliffe. Und unser Wunsch ist es, für diese Männer zu finden, um für diese Männer zu beten. Ja, ein Kämpfer, ein Soldat, ein Kämpfer ist so ein Soldat, Missionar sind wie Kämpfer, die draußen an der Front sind, aber sie brauchen unsere Gebete. Genauso wie ein Kämpfer ohne Versorgung von der Heimat nicht existieren kann. So können auch Missionare ohne diese Fürbitte nicht existieren. Und unser Wunsch ist es, Männer zu ermutigen, einmal im Monat zusammenzukommen, um eben für diese Missionare zu beten. Ich publiziere jeden Monat so ein Gebetsheftle, 12 bis 16 Seiten, wo dann bis zu 20 Missionare ganz aktuell berichten, wie es ihnen geht, was sie durchmachen. Und dann treffen sich diese Männer, um einfach auch, ja, diese Männer und deren Familien vor Gott zu bringen. Das ist ein sehr wichtiger Dienst. Als Missionar wird das immer sehr geschätzt, in diesem Bund praktisch dabei zu sein. Für mich wurde viel gebetet. Und jetzt ergab sich es so, dass ich dann auch eine Einladung bekam, diese Arbeit zu übernehmen, um eben Männer zum Ermutigen, diesen Dienst zu tun. Es gibt ja auch den Frauengebetsbund oder Bewegung. Die sind schon älter, schon ungefähr genau 100 Jahre älter wie wir, die dann auch für die Frauen beten und wir beten dann mehr für die Männer. Organisieren Gebetstage, organisieren Konferenzen, wo man konkret ermutigt, wirklich ja auch für diese Leute zu beten. Ich habe auf dem Tisch da so ein paar Broschüren ausgelegt, da kann sich jeder bedienen am Schluss oder auf mich zukommen und mit mir reden. Die Frage, die ich uns heute Morgen stellen möchte, ist, wie groß muss man sein, um groß zu sein? Ja, ich war jetzt durch meinen Dienst war ich letzte Zeit auf einigen Konferenzen. Vor 2 Wochen war eine Konferenz in Landau vom Pfälzischen Gemeinschaftsverband. Die machen das jedes Jahr. Im Oktober machen sie eine Konferenz. Letztes Jahr war da ein ganz berühmter Mann aus der Vergangenheit, muss ich sagen, der Peter Hahn dabei, der ja inzwischen Rentner ist. Er wurde eingeladen, stand groß auf dem Zettel. Und da gehen viele hin, die Halle war voll, weil Peter Hahn redete. Dieses Jahr war ein Volker Kauder dabei, früher Politiker der CDU, inzwischen auch Rentner, ein entschiedener Christ. Ja, sein Name sagt was. Jetzt am Samstag, vor einer Woche am Samstag war ich in Mecklenburg-Vorpommern, auch bei so einer Konferenz, die nennt sie dort Hotspots für Mecklenburg-Vorpommern, waren ungefähr 400 Leute, sehr ermutigend, sehr stärkend. Der Redner kam aus einer großen Gemeinde aus Berlin. Man kannte ihn dort oben. Aber keiner lädt so einen Pastor ein oder einen Pfarrer ein, der irgendwo aus einem Kaff kommt, sage ich mal so. Ja, der 10 Leutchen hat, den keiner kennt, weil da kommt doch niemand. Wir sind oft sehr, sehr gebunden an große Namen, wie wir sie groß zeichnen. Ich möchte mich heute Morgen an Menschen erinnern, die vielleicht nie die Chance bekommen, auf eine Einladung zu stehen, auf einem großen Plakat zu stehen. Letzte Woche hatten wir bei uns in den Hop die Bettina Alms, eine bekannte christliche Sängerin, und da kamen auch einige. Aber vielleicht gehörst du oder sie, und ich bleibe mal heute beim Du hier in der Predigt, oder sonst auch, vielleicht gehörst du zu den Leuten, die sagen, ja, was bin ich schon, wer bin ich schon? Keiner außer meiner Frau oder meinem Mann oder meine Kindern kennt meinen Namen. Was kann ich schon machen? Ich kann nicht singen. Ich kann wirklich nicht singen. Ich beneide immer und staune, wie man so aus solchen komischen Instrumenten Töne rausbringt. Ja, keine Ahnung, wie das funktioniert. Und vielleicht sitzt du in der Reihe und sagst, ja, der da vorne, der kann reden, aber ich kann das nicht. Ein Wilhelm Busch, den ich sehr schätze. Alexander Seibel, mit dem war ich in Israel vor 40 Jahren. Die können reden. Aber ich, wer bin ich? Dazu eine kleine Geschichte, die ich mal gehört habe. Ob sie wahr ist, weiß ich nicht. Aber eine Geschichte von einem Mann. Ich nenne ihn mal Martin. Martin war seit vielen Jahren in seiner Firma beschäftigt. Er arbeitet treu, er fing als junger Mann an, hatte sich im Laufe der Jahre hochgearbeitet, hatte mehr und mehr Verantwortung bekommen. Er tat seinen Dienst in aller Treue. Und er wusste, so werde ich wahrscheinlich bis zum Rentenalter weitermachen. Er mochte seine Arbeit, er ging dort jeden Tag hin und er hatte ein gutes Verhältnis zum Chef, aber mehr war da auch nicht da. Eines Tages, da rief der Chef ihn in sein Büro rein. Und als der Martin in das Büro reinkam, da standen da die Abteilungsleiter. Männer, die verantwortlich waren für einzelne Bereiche. Sie standen da und dann der Chef fing an und sagte, ja, liebe Mitarbeiter, Kollegen, ich bin nicht mehr jung, meine Zeit geht zu Ende. Ich muss bald die Firma abgeben, Kinder habe ich keine. Ich möchte meine Firma in guten Händen wissen. Und ich habe mir viel Gedanken gemacht, ich möchte einen von euch die Arbeit an die Firma übergeben, die Leitung übergeben. Naja, und alle guckten sich so an, nach rechts, nach links, wer könnte es sein? Und Martin dachte, ja, ich bin hier fehl am Platz, was mache ich überhaupt? Ja. Auf alle Fälle sagte der Chef, ich gebe euch ein Jahr Zeit. Und ich gebe jedem von euch so einen Blumentopf mit. Und ich möchte, dass ihr diesen Blumentopf ein Jahr lang pflegt. Martin dachte, komische Aufgabe. Er nahm den Blumentopf, er ging nach Hause, er stellte ihn auf einen schönen Platz auf der Fensterbank, er hat ihn begossen, er hat ihn gepflegt. Tage vergingen, Wochen vergingen, da kam nichts. Martin dachte, was mache ich bloß? Was habe ich falsch gemacht? Er hat es wieder gegossen, wieder gepflegt, hat Humus gekauft, hat draufgeschüttet, es kam nichts. Und die Wochen vergingen und es wurde nichts. Martin war so richtig frustriert und enttäuscht. Und er dachte, ja, was bringe ich dem Chef in einem Jahr? Und das Jahr ging vorbei und der Topf blieb, wie er war. Da kam nichts raus. Und sehr frustriert nahm Martin diesen Topf mit sich an diesem bestimmten Tag nach einem Jahr. Er ging zum Chef, er kam in sein Büro, er guckte nach rechts von mir aus, guckte nach links. Er sah die Kollegen, die mit großen Blumensträußen da standen. Einige hatten Blumen, die anderen hatten Bäumchen in ihren Töpfchen. Und er dachte, ja, irgendwas ist schiefgelaufen. Warum kam aus meinem Topf nichts raus? Und er, bitte? Ja, komm, was kommt noch, ja. Da kam der Chef rein, guckte sich jeden Topf genau an. Den einen, den zweiten, dachte, ja, ja, ja. Dann kam er zu Martin, guckte ihn so an, sagte, ja, ja. Und dann ging er auf seinen Schreibtisch und setzte sich hin und machte eine Pause. Und dann sagt er plötzlich, Martin, du übernimmst die Firma. Und Martin fiel wirklich vom Stuhl. Ja, er guckte sich die Kollegen an und die waren auch alle extrem überrascht. Und dann sagte der Chef, ich gab euch vor einem Jahr einen Blumentopf. Alle Blumentöpfe waren gleich. Ich habe da einen Samen reingelegt, der nicht wachsen konnte. Der war tot. Ihr habt alle diesen Samen ausgetauscht, weil ihr mir imponieren wolltet. Martin, du bist der Einzige, der treu geblieben ist, auch wenn es kein Ergebnis gab. Es ist wahrscheinlich keine echte Geschichte und es hat viele, viele Aspekte. Aber ich dachte, wie oft arbeiten wir Christen auch nur, um gesehen zu werden? Wie oft arbeiten wir nur, um beklatscht zu werden? Bravo, gemacht. Ich denke, wir brauchen das einerseits. Wir brauchen die Anerkennung, auch den Dank. Aber wenn das zum Sucht wird, ja, dass ich den Dienst tue, um gesehen, anerkannt zu werden, dann ist es falsch. Ich möchte, dass wir uns, wer die Bibel dabei hat, dass die Bibel aufschlagen im Richterbuch, Kapitel 10. Da wird als Leben eines Mannes beschrieben, der auch so eine nichtssagende Person war. Da heißt es, und nach Abimelech stand Tola auf, ein Sohn Puas, der Sohn des Dodos, ein Mann aus Issachar, um Israel zu retten. Und er wohnte in Schamir auf dem Bergland Ephraim. Und er richtete Israel 23 Jahre lang. Danach starb er und wurde in Schamir begraben. Und vielleicht geht es dir heute so, sagst du, und jetzt? Ja, und jetzt? Ich meine, David, da kann man reden. Salomo, kann man reden. Mose, da kann man viel reden. Daniel und so weiter. Und wenn man in die Kinderstunde geht, zumindest kenne ich das so, da nimmt man diese Personen, ja, die berühmt waren. Und sie geben ja uns auch vieles zum Lernen und zum Mitnehmen. Aber hier steht plötzlich so in zwei Versen eine Beschreibung eines Mannes, die auf den ersten Blick so langweilig ist. Ja, und wenn es euch so geht wie mir, dann überspringe ich sie meistens, diese Lesung. Ja. Und trotzdem hat dieser Mann uns viel zu sagen, sein Lebensbild oder seine Lebensweise. Wenn wir zurückschauen auf Kapitel 9, da werden da 57 Versen das Leben eines Mannes beschrieben, der extrem korrupt war. Abimelech. Der Abimelech fing an mit Mord, er lebte durch Mord und er endete durch Mord, indem er ermordet wurde. Im ganzen Kapitel, ja, wird nur beschrieben, wie er jemand umbrachte. Da waren 70 Söhne. Der hat er umgebracht. Auf einem Stein. Bis auf einen, der entkommen konnte. Dann hat er mit einer Stadt gekämpft. Hat sie verbrannt. Hat 1000 Leute im Turm verbrannt. Und so weiter. Und am Ende wird er vom Stein, von einer Frau, die einen Stein runterwirft, umgebracht. Und er stirbt. 57 Verse beschreiben 3 Jahre seines Lebens. Ungefähr 3 Jahre. Und es gibt keine einzige positive Tat von diesem Mann. Mord, 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 Mord war sein Lebensmotto, sein Lebensziel, seine Lebensstrategie. Er hat alle zur Seite geschafft, die ihm in die Quere kamen. Um seine Macht zu festigen, um sich zu profilieren. Da hat sich nichts geändert, auch heute. Wenn man so die Nachrichten liest, egal welche politische Meinung man hat, wenn man die Nachrichten sieht oder liest, die Zeitungen, dann lesen wir seit Jahren, seit ich denken kann, nur noch von Mord. Letzte Woche hat ein 15-Jähriger kaltblütig seinen Schulkollegen erschossen in der Schule, hier in Offenburg. Da denkst du, was geht denn diesem Mann vor? Die Zeitungen greifen das, die Fernseher, Radio, die Medien, die greifen das auf und malen das aus. Gaza, Ukraine, Aserbaidschan, Afrika. Ja, wo man hinguckt, es sind Menschen bekannt geworden, berühmt geworden durch Kriegsführung. Und Abimelech war so ein Mann. Ja, die Bibel beschreibt hier sehr ausführlich diesen Mann, dieses Leben dieses Mannes, das vom Mord gekennzeichnet war. Und dann heißt es hier in Vers 1, Kapitel 10, und nach Abimelech stand Tola auf. Ja, nach Abimelech, in diesem zerstörten Land, in diesem Land, wo so viel Leid da war, nach diesen Jahren der Tyrannei durch Abimelech, da stand dieser Mann auf und er regierte, 23 Jahre heißt es hier, er war König oder Richter für Israel damals. Und ich habe 3 Sachen entdeckt über diesen Mann, die sehr interessant sind. Erstens sein Name. Tola bedeutet der Wurm. Ja, der Wurm. Steht sogar in meiner Schlachterbibel unten. Der Wurm. Als Fußnote. Und das erstaunt, weil für die Juden Name sehr bedeutsam war. Man legt den Namen sehr vieles hinein. Ja, Bedeutung. Ja. Manche Personen wurden ja auch umbenannt. Abraham wurde zu Abraham, Jakob zu Israel und so weiter. Es gibt andere Beispiele, ja. Salomo, David, das sind alles Namen mit großer Bedeutung. Daniel, also der Endung mit El heißt ja, weist auf Elohim hin. Oder Jesaja und Ezekiel und so weiter. Aber dieser arme Kerl bekam den Namen der Wurm. Ja. Ich weiß nicht, ob jeder von euch sich über seinen Namen Gedanken gemacht hat. Meine Eltern gaben mir den Namen Jakob. Und wie ich schon sagte, ich bin in der Sowjetunion aufgewachsen, da heißt es Jakob. Ja ist der letzte Buchstabe vom Alphabet. Und da war eine Geschichte über den Jakob. Oder Jascha, wie man ihn dort unten nennt. Ja, die Kosenamen. Und der Jakob, das Buchstabe Ja, ist auch das Wort für Ich. Also Ich heißt auch Ja. Und da wurde beschrieben, wie der Jakob immer nur an sich dachte. Ja, Jakob war der Egoist. Ja, er wollte nicht teilen, er wollte nicht weitergeben. Und obwohl ich in einem seit Jahren atheistischen Land aufgewachsen bin, wussten die meisten Russen, was Jakob bedeutet. Der Lügner. Der Betrüger. Und das war auch mein Nickname, ja. Wenn ich so durch die Straßen ging, dann ich sagte, ich heiße Jakob, dann hieß es, ja, der Betrüger. Ja, der Jakob. Und als Kind habe ich gedacht, wie kann man bloß einem Jungen im 20. Jahrhundert den Namen Jakob geben? Ja. Ich habe das gehasst. Egal wo ich war, ja, das zeichnete mich erstmal als Deutschen aus, dann noch als Christen und dann eben mit diesem Namen. Ich weiß nicht, wie es dem Toller ging. Ja, aber es ist keine große Ehre, wenn du nur der Wurm bist in der Familie. Ja, ich weiß nicht, ob er extrem lang war, von der Form her oder, ja, keine Ahnung. Das haben wir freie Fantasie. Aber es spricht auf alle Fälle nicht für ein großes Selbstbewusstsein in der Familie. Eine große Achtung, eine große Bedeutung, große Ziele von der Familie für diesen jungen Mann. Ich möchte auch nicht so viel hineinlesen, aber mich verwundert diese Namensgebung. Es gibt nur eine weitere Person, die so hieß in der Bibel, und zwar im Mosebuch. Der Name dieses Mannes. Zweitens lesen wir hier, er kam aus dem Stamm Issachar, ein Mann von Issachar. Issachar war ja einer der Söhne von Jakob. Und wenn wir dann so in Kapitel 49 gehen, vom ersten Buch Mose, da gibt Jakob jedem seiner Söhne einen Segen mit, einen prophetischen Segen mit. Er nimmt jeden Sohn mit, sozusagen ins Boot, der Reihe nach, dem Alter nach, und er gibt jedem seiner Söhne eine Verheißung mit, und die Verheißungen haben sich damals sehr oft erfüllt. Das war nicht nur so ein leerer Spruch, wie man das heute macht, sondern es hat eine große Bedeutung. Und dann 1. Mose 49, die Verse 14 und 15, da kommt dieser Issachar dran. Da gibt der Jakob, deinem Sohn Issachar, seine Verheißung mit. Und da sagt er, Issachar ist ein knochiger Esel, der zwischen den Hürden liegt. Wenn ich heute meinem Sohn sage, du bist ein Esel, dann hat das keine gute Bedeutung. Dann ist es eher ein Schimpfwort. Ja, wenn ich sage, du blöder Esel, dummer Esel, dann spricht das etwas von der Sturheit, vielleicht geringe Intelligenz und so weiter. Auf alle Fälle ist das ein Schimpfwort. Und ich würde mir auch meiden, bei meinen inzwischen erwachsenen Söhnen das zu sagen, weil da könnte was zurückkommen. Ja. Aber Jakob bezeichnet seinen Sohn, oder gibt ihm den Namen, du bist ein Esel, ein knochiger Esel. Andere Übersetzungen sagen, du bist ein starker Esel, also kraftvoller Esel. Esel hatten in der Antike eine ganz andere Bedeutung. Esel standen für Wohlstand, für Kraft. Der Reichtum Hiobs wurde mit Esel bezeichnet. Er hatte so viele Hunderte von Eseln. Wenn wir im Richterbuch dann den nächsten König sehen, den nach ihm, also nach Toller stand der Jair auf. Da heißt es, er hatte 30 Söhne, die auf 30 Eseln ritten. Dann spricht das von Wohlstand, von Anerkennung. Erstens hat man viele Söhne, die eben alle einen Esel hatten. In meiner Kindheit wohnte ich so in einem Vorort von Bischkek, damals Frunze. Da wohnten auch viele Kleinbauern, und ein Esel Wohlstand, weil man damit arbeiten konnte. Es gab keine Autos, es gab kein Benzin oder Diesel zum Kaufen, aber einen Esel konnte man sehr billig und sehr gut halten. Er konnte vieles auch erledigen, ein sehr, sehr starkes Tier. Und Jakob sagt hier in 1. Mose 49, Israel ist ein knochiger Esel, der zwischen den Hürden liegt. Und weil er sieht, dass die Ruhe gut und das Land lieblich ist, so neigt er seine Schultern zum Tragen und wird ein fronpflichtiger Knecht. Und wir sehen hier einen Widerspruch in dieser Persönlichkeit. Ja, auf der einen Seite sagt Jakob, Issachar ist ein starkes Tier. Oder vergleicht es mit einem starken Tier. Mit vielen Möglichkeiten. Aber er neigt seine Schultern seine Schultern zum Frondienst. Er ist bereit, den zweiten Platz einzunehmen. Anstatt die Kräfte zu nutzen, anstatt das Potenzial auszuleben, ist er eher bereit, in der hinteren Bank zu sitzen. Ja. Er macht sich selber zum Diener, anstatt zu leiten. In der ganzen Geschichte Israel hatte Issachar keine Bedeutung. Politisch, wirtschaftlich. Bis auf Tola gab es keinen Richter, keinen König. Wir sehen in den Chronikerbüchern, dass es ein sehr starkes Volk war. Ich glaube, der drittgrößte Stamm innerhalb von Israel. Aber sie haben nie ihre Kraft ausgenutzt. Und für mich ist das ein Bild auch für manche Geschwister in den Gemeinden, ja, denen Gott so viel gegeben hat. An Potenzial, an Möglichkeiten. Und ich gehöre ganz oft auch dazu, wo wir sagen, nee, lass die machen. Lass die machen. Ich bleib lieber in der Bank. Ich lass mich bedienen. Und ich möchte uns ermutigen, diesen Komplex zu verlassen und zu sagen, jawohl, ich kann zwar vielleicht nicht singen oder Gitarre spielen, aber ich kann das und jenes machen. Und Gott hat jeden von uns befähigt und was gegeben mit auf den Weg, was wir einbringen können in die Gemeinschaft. Ich war mal bei einem Gottesdienst in Bad Liebenzell, der Mumbachtal. Das ist auch ein besonderer Gottesdienst, weil dort Touristen kommen, und der arme Pfarrer, der musste alles machen. Der begrüßte uns, der ging zu seiner Orgel, der klimperte auf der Orgel rum, da kam er schnell runter, hat das Gebet gesprochen, hat dann ein paar Bekanntmachungen gemacht, hat dann die Predigt gehalten, wollte mit uns singen, keiner kannte die Lieder, hat dann allein gesungen, und am Ende hat er uns dann die Hand gedrückt und sagte, danke für den Gottesdienst. Ich weiß, in meisten Gemeinden geht es anders zu, besser zu. Aber vielleicht war das auch so ein Problem aus dem Stamm Issachar, ja. Großes Volk, viele Möglichkeiten, aber sie haben sich nie an die Front gestellt, an die erste Linie gestellt und haben gesagt, wir möchten unsere Werte, unsere jüdischen, israelischen Werte verteidigen und auch dafür kämpfen, dass sie weiter bestehen. Andere Stämme, der Stamm Juda, Benjamin, die kommen öfters vor in der Bibel. Manchmal positiv, manchmal negativ. Auf alle Fälle kommt dieser Tolle aus diesem Stamm, aus dem starken Stamm, aus dem großen Stamm, der sich aber nirgends irgendwie herauszeichnete mit seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Aber Tolle bricht diesen Bann. Ja? Er bricht diesen Bann seines Stammes. Er entscheidet sich, Richter zu werden, Leitung zu übernehmen. Und da gibt es so einen kleinen Satz, der mich fasziniert hat. Es heißt hier, er stand auf, um Israel zu retten. Er stand auf, um Israel zu befreien. Was auch immer die Befreiung bedeutete. Er brachte Frieden. Frieden für 23 Jahre, Vierteljahrhundert fast, brachte er Frieden in das Land Israel. Ich habe vorhin gesagt, davor gab es Zerstörung, Mord und so weiter. Seine einzigste Aufgabe war es, Frieden zu bringen. Einem kaputten, desorientierten, zerstörten Land und Volk. Ja. Jemand sagte mal, Good News is no news. Unsere Zeitungen Unsere Medien berichten immer über schlechte Nachrichten. Keiner sagt, da auf der hinteren Gasse wohnt Familie Meier und die leben seit 40 Jahren in Frieden und Liebe mit zueinander. Das juckt niemand, das interessiert niemand. Keiner sagt, da gibt's eine Gemeinde, die macht Jahr für Jahr oder Woche für Woche einen Gottesdienst. Aber wenn man reinkommt, da fühlt man sich zu Hause und wohl. Das interessiert keine Medien. Und so scheint es mir auch hier zu sein, ja, dass diese 23 Jahre so in einem Nebensatz zusammengefasst wird. Er kam, um Frieden zu stiften. Wir lebten 6 Jahre in Bulgarien, kleine Stadt in der Mitte vom Land, Arsenovgrad, und da gab es einen historischen Kern dieser Stadt, Plovdiv, wo auch schon die Römer unterwegs waren, gibt es auch einige Amphitheater und so weiter. Aber es gab so ein paar alte Häuser aus dem Mittelalter oder aus dem vorletzten und vorvorletzten Jahrhundert. Die haben so 5 Meter hohe Mauern um das Anwesen herum. Und ich habe oft dann die Bulgaren gefragt, ja, warum haben diese alten Häuser solche Mauern? Weil das raubt Sonne, das raubt Licht, das sperrt einen so ein, wenn man da drin ist. Und sagen sie, ja, das Geheimnis war ganz einfach. Und zwar war Bulgarien 500 Jahre Teil des Osmanischen Reiches. Ja, und während dieser Zeit waren die Osmanen, also nicht nur, aber unter anderem auch sehr, sehr brutal. Es gab immer wieder neue Reiterhorden, Reiterabteilungen, die sind durchs Land gezogen auf der Suche nach frischem Mädchenfleisch, sage ich mal so, nach jungen Frauen. Die vielen Harems mussten gefüllt werden, mussten erneuert werden mit jungen Frauen, mit neuen Frauen, damit sie dort eben im Harem den Männern dienen sollten. Und so haben die reichen Osmanen oft Reiter hinausgeschickt in die Dörfer, um Mädchen zu stehlen. Manchmal auch Jungs, aber vor allem Mädchen zu stehlen. Und das waren immer Schreckensmomente, wenn man aus der Ferne so eine Horde von 10, 15, 20 Reitern sah, die vorbei rauschten durchs Dorf und dann einfach Mädchen mitnahmen. Und diese sind dann verschwunden, die hat man nie wieder gesehen. Man sagt, um dem vorzubeugen, hat man eben diese Mauern gebaut. 5 Meter, 6 Meter hohe Mauern, damit kein Reiter drüber schauen konnte. Und sobald irgendwo in der Ferne fremde Reiter erschienen, musste man die Tore versperren. Die Mädchen kamen in den Keller. Da herrschte Angst. Da herrschte Verzweiflung. Und so manch ein Vater oder Mutter mussten danach trauern, weil ihre Tochter verschwunden war für alle Zeiten. Und als dann die Osmanen besiegt wurden, da verschwanden auch die Mauern. Da konnten die Mädchen wieder auf die Straßen gehen. Die konnten wieder spielen auf den Straßen. Sie konnten zu ihren Nachbarn gehen, ohne Angst zu haben, erwischt zu werden. Und das war die Aufgabe vom Toller. Er brachte Frieden. Frieden zu bringen ist sehr, sehr unspektakulär. Aber auch wir sind aufgefordert, Frieden zu bringen. Und durch Jesus Christus haben wir eine Quelle, die viel größer ist noch als das, was Dollar damals besaß. Wenn Christus in unserem Leben lebt, unser Leben regiert, unser Leben kontrolliert und beherrscht, dann sagt er, dann hat er uns den Frieden gegeben. Und diesen Frieden dürfen wir weitergeben an unsere Mitarbeiter, an unsere Kollegen, an unsere Nachbarn. Es ist nicht immer einfach. Wir sind vor einem knappen Vierteljahrhundert, also vor 24 Jahren, nach Oberschwandorf gezogen, Heiterbach, und wir hatten einen ganz, ganz komischen Nachbarn. Und ich merkte damals, unser Haus ist schon über 100 Jahre alt, dass ich die 100 Jahre Geschichte mitgekauft hatte. Und alle Spannungen, die zwischen meinem Nachbarn und meinem Vorgänger, da waren, die wurden auf mich überladen. Und wenn man Choleriker ist, dann gefällt einem das überhaupt nicht. Und ich weiß noch, der hat uns gepiesackt und gequält, dieser Nachbar. Und irgendwann, da bin ich explodiert. Und ich habe ihn mit Namen genannt, die man lieber im Mund nicht nehmen sollte, schon gar nicht als Christ. Und er guckte mir mit ganz großen Augen an und sagte, du willst Christ sein? Und es dauerte Jahre, bis wir wieder miteinander reden konnten. Frieden zu stiften ist nicht einfach. Aber Frieden zu stiften ist so bedeutsam. Und vielleicht ist es das, wozu Gott dich berufen hat. Vielleicht ist dein Partner nicht Christ. Oder Partnerin. Kinder, die ungläubig sind. Oder umgekehrt, Eltern, für die du jahrelang betest. Und es bewegt sich nicht. Aber weißt du was? Man muss nicht berühmt sein, um berühmt zu sein. Man muss nicht groß sein, im Sinne von bekannt sein. Irgendwie große Reden schwingen können, um groß zu sein. Aber wenn eines Tages nach deinem Lebensende die Menschen sagen werden, zu dem bin ich gerne gegangen. Bei dem konnte ich mich ausheulen oder bei der. Der hat mir immer geholfen. Da fand ich Ruhe in meinem Alltag. Dann ist es mehr wert wie viele, viele Predigten. Wie viele Reden, die geschwungen werden. Den Toller überspringen wir so gerne in der Bibel. Ich zumindest. Ich habe den oft gelesen. Hat mir nichts bedeutet. Aber er war da, um Frieden zu stiften. Und du bist auch da, um Frieden zu bringen, weil Christus unser Friedensfürst ist. Nicht, weil wir es können oder machen können, sondern weil er uns die Autorität und die Kraft und die Möglichkeit gibt, Frieden zu stiften. Und dazu wünsche ich jedem von euch, ob jung oder alt, Kraft und Weisheit, dass ihr da, wo ihr wohnt, da, wo ihr seid, Friedensstifter seid und Friedensbringer. Amen.